Herr, meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, mir zunächst eine Vorbemerkung in eigener Sache zu gestatten, und zwar für diejenigen unter Ihnen, die mich noch nicht kennen. Aus schicksalsbedingten Gründen ist es mir nicht möglich, Stichworte aufzuzeichnen oder Manuskripte abzulesen. Das heißt, was ich Ihnen sage, ist die freie Intuition des Augenblicks, das heißt eine nicht druckreife Stegreifarbeit. Wenn also rhetorische Mängel auftreten sollten, dann möchte ich Sie bitten, darüber wegzusehen. Wie Herr Senkowski schon sagte, komme ich von der Profession her eigentlich aus dem Gebiet der mathematischen Physik, wo ich mit der Entwicklung einer einheitlichen Quantenfeld der Theorie der Materie und der Gravitation befasst bin. Alles in allem fühle ich mich hier so ein wenig unter Ihnen als zweckentfremdeter Physiker. Aber vielleicht ist es doch sinnvoll, die anstehenden Fragen einmal von einem ganz anderen logischen Blickwinkel her zu betrachten. Wenn nun ein Kongress unter dem Zeichen der Gesunderhaltung des Menschen steht und wenn man mir ein Vortragsthema zugedacht hat, über Grundbedingungen von Gesundheit und Lebensentfaltung des Menschen, dann würde ich daraus schließen, dass diese Grundbedingungen im Allgemeinen entweder nur rudimentär oder überhaupt nicht erfüllt sind. Denn wären sie erfüllt, würde sich ein solches Kongressthema überhaupt nicht erst stellen. Nun kann ich indes in der Natur eigentlich gar keine Faktoren erkennen, die diese Grundbedingungen stören könnten. Voraus folgt, dass wohl der Mensch sich selbst die Grundbedingungen seiner Entfaltung und seiner Gesundheit stört. Und das finde ich sehr bedenklich, denn man muss sich das überlegen. Das würde ja bedeuten, dass eine mit Intelligenz ausgerüstete Gattung es fertigbringt, sich aus freien Stücken die Grundbedingungen ihrer eigenen Existenz in Frage zu stellen. Wenn das aber der Fall ist, ja, meine Damen und Herren, dann ist das nur erklärlich durch einen globalen psychischen Defekt. Und so sollte man von dieser Seite versuchen, an das Problem global heranzukommen. Man sollte vielleicht nicht so sehr ins Detail gehen. Das heißt, ich brauche jetzt zunächst einen Einstieg. Es gibt in der psychologischen Literatur natürlich eine ganze Menge. Aber ich fand hier in den Schriften von dem Dr. Rupert Ley sehr interessante Ausführungen, die gerade durch eine glänzende Terminologie und sehr präzise Definitionen ausgezeichnet sind. Dr. Ley schreibt, ich zitiere ihn jetzt und werde meine Kommentare dazu geben, Dr. Ley schreibt, es gibt eigentlich nur fünf Wurzeln menschlichen Seins. Nämlich erstens die Individualität, zweitens die Soziabilität, drittens die Weltlichkeit, also ich würde sagen, die Existenz im physischen Raum, in dem menschlichen Biotop des physischen Raumes. Viertens die Geschichtlichkeit, das heißt die Existenz des Menschen in der Zeit. Und als fünfte archaische Wurzel nennt er die Religiosität. Hier habe ich den Eindruck, dass man den Begriff Religiosität sehr weit fassen sollte. Man sollte ihn nicht spezifisch christlich auffassen. Und ich meine, das, was, wenn ich mir jetzt diese vier Archai anschaue, dann würde ich sagen, dass die ersten vier archaischen Wurzeln der Mensch mit sämtlichen anderen Organismen dieses Planeten gemein hat. Nur die fünfte Wurzel, die der Religiosität scheint, den Menschen eben dieser drastischen Weise von dem übrigen Hintergrund der lebenden Biosphäre dieses Planeten abzuheben. Das ist etwas prinzipiell anderes offenbar. Und zwar möchte ich hier unter dem Begriff Religiosität Folgendes verstehen. das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das imstande ist zur bewussten Abstraktion. Und das imstande ist, sich in Gedanken aus seinem eigenen Lebensraum herauszuheben, um von außen über diesen Lebensraum zu reflektieren und so zu tun, als ob man gar nicht dazugehört, ist der Mensch. Der Mensch ist es, der die Fragen stellen kann. Und aus dieser Eigenschaft ergibt sich nun, dass die an sich animale enge Bindung an den Daseinshintergrund aufgehoben wird. Das Tier kann gar nichts falsch machen. Tiere handeln nicht aus freien Stücken, sondern sie handeln so, wie sie handeln, weil sie nicht anders können. Sie müssen so handeln. Aber durch diese Fähigkeit der Abstraktion hat der Mensch immer die freie Wahl. Er kann in der einen oder anderen Weise handeln, muss aber nicht. Das heißt, er kann auch falsch handeln. Und er kann wissentlich falsch handeln, er kann also auch schuldig werden. Und das ist natürlich eine ziemlich unangenehme Sache. Nun versucht der Mensch schon seit alters her, diese verloren gegangene Bindung zugunsten dieser typisch menschlichen Eigenschaft, die verloren gegangene Bindung an den Daseinshintergrund wiederherzustellen, eine Rückbindung zu schaffen, eine Religio zu schaffen. Mir scheint das Wort Religion von dort herzukommen. Und deshalb möchte ich unter dem Begriff Religiosität hier diese typisch menschliche Eigenschaft der Abstraktion und den Bemühungen einer Rückbindung an den Hintergrund des Daseins verstehen. Und aber im Übrigen den Begriff im Sinne von Dr. Ley verwenden. Nun, hat gerade diese letzte archaische Wurzel, die den Menschen zum Menschen macht, verschiedene Konsequenzen. Der Mensch scheint in Bezug auf diese archaische Wurzel ein sehr unfertiges Wesen zu sein. Die Unfertigkeiten treten in der verschiedensten Form auf. Zum Beispiel zunächst einmal liegt eine Unfertigkeit des Menschen vor in der geistig-emotionalen Entwicklung. Hier möchte ich mit Bohm sagen, das Denken des Menschen, zwar hier des Europäers, andere Rassen kann ich nicht beurteilen, das Denken ist in der Regel ein analytisches Denken. Das ist in Ordnung. Man kann analysieren und soll es auch. Nur besteht die Schwierigkeit hinterher, das Zerlegte wieder richtig zusammenzufügen. Und dann werden die Dinge nicht mehr als das gesehen, was sie sind, als Ganzheiten, sondern fragmentiert. Es scheint mir zu sein, dass im Wesentlichen das Denken auf Fragmentierungen hinausläuft, wobei einige der Fragmente verstanden werden, andere nicht, und dann ist man nicht mehr in der Lage, diese Fragmente wieder zusammenzusetzen. Was dann übrigens durchaus zur Folge haben kann, dass man irgendeine Arbeit beginnt, kommt nicht weiter und antizipiert jetzt ein erhofftes Ergebnis. Nun, das kann man machen, dass, wenn es eben ein heuristischer Versuch bleibt. Gefährlich wird es, unter Umständen lebensgefährlich, wenn dieses antizipierte Ergebnis ideologisiert und dann festgeschrieben wird. Es gibt die meisten Ideologien, die irgendeinen geistigen Hintergrund haben, scheiden hier auf einem solchen Fundament zu stehen. Dann diese Unfertigkeit in der geistig-emotionalen Entwicklung hat offenbar auch eine Unfertigkeit in Bezug auf die Integrität der menschlichen Persönlichkeit zur Folge. Denn wenn das Denken zur Fragmentierung neigt, dann besteht die Gefahr, dass man sich selbst gar nicht als einheitliche Persönlichkeit, als Ganzheit empfindet, sondern fragmentiert als in Form vieler abgestalteter Teilpersönlichkeiten. Das bringt zum Beispiel auch die Spezialisierung des Berufslebens mit sich. Man spielt die eine Rolle, die andere Rolle und man ist eigentlich meistens, die Sprache ist hier sehr fein, außer sich. Wie es die Sprache schon sagt, man ist nicht im Lebenszentrum, man ist außer sich, man lebt in Form der verschiedensten abgespaltenen partiellen Persönlichkeiten. Übrigens hat die Sprache hier interessante Redewendungen. Ich denke zum Beispiel, es Gegenteil von zerspalten ist die Ganzheit. So stehen zum Beispiel Worte und Wortstämme wie hollow für ganz. Oder denken Sie das englische Wort hail für gesund. Wir sagen, einer ist heil und gesund. Ein heil, heilig, heilsam, heilen bedeutet letztlich die Ganzheit schaffen, die man verloren hat durch diese Unfertigkeit in Bezug auf die eigene personale Integrität. Das Prinzip eines Heillandes wäre dann, den zersplitterten Menschen zur ganzen Persönlichkeit zusammenzufügen, während das zerteilende Prinzip Diabolo heißt. Diabolo heißt eigentlich, wie mal ein Herr sagte, der Zerteiler, das Prinzip des Zerteilens, der Desintegration, das Gegenstück vom Prinzip des Heilens, der Ganzheit. Dann haben wir eine weitere Unfertigkeit des Menschen in Bezug auf die Sinnhaftigkeit. Wenn man die Welt betrachtet und desintegriert alle Ganzheiten zu Fragmenten, dann wird man, wie ich schon sagte, einige Fragmente begreifen, andere nicht. Wenn man aber nicht begreift, dann kann es sein, dass man keinen Sinn erkennt. Man erkennt in einigen Fragmenten Sinn, in anderen keinen. Und dann kann es sein, dass die Welt als sinnlos erfahren wird. Insbesondere, wenn man beispielsweise die Atomistik und der Thermodynamik falsch versteht. Dann sagt man, ja, es ist ein atomares, statistisches Chaos. Und wenn aber die Welt nicht als sinnhaft erfahren wird, sondern eben als ein Chaos, und dann macht sich natürlich die Meinung breit, dass alles und jedes eigentlich nur eine Ware ist und der einzige Daseinsinhalt im Profit beim Umsatz dieser Ware erscheint. Und das scheint mir ein außerordentlich destruktives Prinzip zu sein, das sich aus solchen Unfertigkeiten ergibt. Und dann gibt es noch eine vierte Unfertigkeit, die tragend ist, nämlich in der Wesensbestimmung. Denn wenn man fragmentiert alles sieht, also auch seinen Mitmenschen und sich selbst, dann wird man immer nach der Funktion fragen. Man wird nicht fragen, wer ist der andere, sondern wie funktionieren seine Teile, was ist er, woraus besteht er, wie funktioniert er. Und wenn man Menschen nur funktional sieht, dann besteht die große Gefahr, dass man nicht nur die Natur, sondern auch den Menschen lediglich nach seinem ökonomischen Nutzen einstuft. Es gibt politische Systeme, die darauf stehen. Und dann ist der Schritt nicht weit, dass man einen Menschen, der keinen ökonomischen Nutzen mehr hat, einfach wegwirft wie ein unbrauchbar gewordenes Gerät. Ich meine, Sie können den Wert einer Gesellschaft ganz einfach dadurch beurteilen und daran messen, wie diese Gesellschaft mit den alten Menschen umgeht. Aber jetzt bleiben noch zwei weitere Unfertigkeiten, zum Beispiel der Mensch ein sehr unfertiges Wesen in Bezug auf die Bewältigung seiner Schuld. Schuldhaft werden kann jeder, aber man kann immer wieder beobachten, dass man mit der Schuld nicht gut leben kann, dass man sie aber auch nicht bewältigt. Man steht in der Regel nicht dazu und macht sie nicht wieder gut, sondern man verdrängt entweder oder delegiert die Schuld einfach an andere. Das ist natürlich ein sehr bequemer Weg. Aber es ist damit nichts getan. Und auch mit der Freiheit scheint mir der Umgang sehr unfertig zu sein, denn einfach tun und lassen, was man will, ist noch längst keine Freiheit. Und ein Liberalismus im Sinne einer liberalen Wirtschaft hat auch mit Freiheit nichts zu tun. Aber was können wir daraus lernen, dass der Mensch, der immerhin lernfähig ist, solche Unfertigkeiten in Bezug auf diese fünfte archaische Wurzel seines Seins eigentlich aufzeigt? Was können wir aus diesen Unfertigkeiten lernen? Wir können sagen, dass der Mensch tatsächlich wegen seiner Lernfähigkeit ein offenes Wesen ist. Das heißt, er ist in Bezug auf diese fünfte archaische Seinswurzel in keiner Weise abgeschlossen. Er ist mitten in der Entwicklung drin. Das heißt aber, dass diese Entwicklung, die ja zukünftig in der Zukunft liegt, eine ganze Reihe von Möglichkeiten aufweist, so gibt es eine Gruppe von Möglichkeiten einer zukünftigen Evolution des Menschen, die zu ganz großen Höhen führen kann. Genauso gibt es eine andere Gruppe von Zukunftsmöglichkeiten, die buchstäblich in den Abgrund führt. Und es besteht sogar die Möglichkeit, dass die Gattung Mensch sich aus dem ökologischen Zusammenhang der irdischen Biosphäre hinaus katapultiert, sich also selbst ausrottet, ja sogar das gesamte Leben mit sich reißen kann und eben alles in einem einzigen atomaren Chaos untergeht, in einem einzigen atomaren Feuer untergeht. Die Frage, die ganz globale Frage, die wir stellen müssen, wäre die, wie muss die geistig-religiöse Entwicklung des Menschen ganz global gesteuert werden, dass er diesen verhängnisvollen Kurs nicht geht? Wie kann ich die Gattung Mensch vor sich selbst schützen? Das wäre das eigentliche Problem. Das ist die Problemstellung. Nun kann man dazu keineswegs irgendwelche Universalrezepte geben. Es hat auch keinen Zweck, irgendwann auf ein Wunder zu hoffen, dass das sich alles ändert. So sieht mir das alles gar nicht aus. Wir müssen hier die Schwierigkeiten vielleicht radikalisieren. Das heißt, wir sollten zunächst die Frage stellen, was bedeutet der Mensch und mit ihm der Lebensprozess in diesem Kosmos? Das wäre zunächst einmal zu klären, das ist aber eine sehr schwere Frage, und setzt zunächst voraus, dass wir wissen, wie der materielle Kosmos eigentlich geschaffen ist. Und das ist eine Frage zunächst einmal der mathematischen Physik. Ich will hier nicht auf diese Dinge eingehen. Es würde zu weit führen, es wird auch das Thema überziehen. Ich möchte nur sagen, dass wir zunächst einmal unterscheiden müssen zwischen den Begriffen Realität und Wirklichkeit. Unter Realität sollte man alle die Dinge der Welt verstehen, die so oder so da sind, egal ob wir Menschen es erkennen und wahrnehmen oder nicht. Unter Wirklichkeit wollen wir all das verstehen, was tatsächlich von den Dingen der Realität Einfluss nimmt auf den Menschen. Wirklich braucht nicht real zu sein, eine Realität braucht keine Wirklichkeit zu haben. Andererseits könnte man die Frage stellen, was ich als Mensch eigentlich erfahren kann aus dieser Wirklichkeit der Welt. Ich habe das schon mal geschrieben in der Schrift Der kosmische Erlebnisraum des Menschen, der beim Rechtsverlag gedruckt wurde. Ich habe es auch in anderen Schriften schon geschrieben. Es läuft kurz darauf raus, dass eigentlich die Ausgangsphilosophie Erfahrbarkeit setzt, eine wie auch immer geartete Erlebnisverarbeitung voraus, die ihrerseits nur verarbeiten kann, was erlebbar ist. Erlebbar ist aber prinzipiell nur das, was geschieht. Etwas, was nicht geschieht, ist weder Wirklichkeit noch Realität. Das Geschehnisse sind aber Folgen von Ereignissen. Das heißt, die Elemente der erlebbaren wirklichen Welt sind Ereignisse. Und hier zeigte ich dann auf, dass man nun sagen kann, ich kann so ein Ereignis fixieren durch die Angaben des Wann und des Wo. Das heißt, das Wo durch drei Zahlen, Länge, Breite und Höhe Angabe bezogen auf irgendwelche Maßstäbe und irgendeinen Nullpunkt und das Wann durch eine Zeitangabe. Das sind diese Ereignisse der quantitativen Welt dort draußen. Wenn man nun aber ehrlich ist, dann muss man sagen, es gibt auch ganz andere Ereignisse, zum Beispiel Ereignisse eines Traumes, einer Halluzination. Es gibt offenbar auch ein erlebbares Geschehen ihres eigenen psychischen Innenraumes. Dann könnte man aus ideologischen Gründen sagen, das ist alles dummes Zeug, das sind Stoffwechselvorgänge. Nun gut. Genauso könnte man auch sagen, es gibt nur diesen psychischen Innenraum, die Welt da draußen ist eine Illusion, das ganze Leben ist ein Traum. Aber ich finde, es sind beides Eckpositionen, die Wahrheit liegt dazwischen. Und ich finde, aus Gründen wissenschaftlicher Ehrlichkeit sollte man sagen, es gibt einmal diese Ebene quantifizierbarer Ereignisse und zum anderen die Ebene qualitativer, nicht zahlenmäßig erfassbarer Ereignisse eines seelischen Innenraumes. Das ist natürlich etwas kompliziert, aber ich finde, man sollte es nicht vergessen. Wenn man nun Physik betreiben will, dann würde man hier eine Komplikation hineinbringen. Physik ist die Wissenschaft von der Materie, die zweckmäßig mit quantitativen Methoden behandelt wird. Das heißt, wenn ich Physik betreibe, betrachte ich nur die Ebene der physischen quantitativen Ereignisse und beachte zunächst die des psychischen Innenraums nicht, halte aber die Entwicklung Transzendenz offen, verliere das nicht aus den Augen. Das tun übrigens die Kollegen in der Regel nicht. Aber dann zeigt sich bei einer solchen physikalischen Studie, kurz, wir wollen jetzt bloß ein paar markante Punkte rausgreifen, dass erstens diese Kategorien menschlicher Anschauung, nämlich Raum und Zeit, für sich keine Realität haben. Aber sie haben eine physikalische Realität in der Ganzheit der Raumzeit. Ist gerade in der Relativitätstheorie ein zentrales Thema. Gut, ich kann also von dieser Raumzeit ausgehen, und da sind die Punkte dann immer Quadrupeln aus Zahlen, drei Ortsangaben einer Zeitangabe. Sie sehen, unsere Ebene quantifizierbarer Ereignisse ist in Wahrheit dieser Raumzeit. Und das Geschehen ist dann, sind Strukturen der Raumzeit, die sich vom Hintergrund des Nicht-Existierens abzeichnen. Auf dieser Basis kann man nun versuchen, eine einheitliche Theorie der materiellen Welt zu schreiben, die nur eine Theorie ihrer Letzteinheiten sein kann. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Das finden Sie, allerdings setzt es mathematische Kenntnisse voraus, in den beiden Bänden des Buches Elementarstrukturen der Materie, das beim Resch Verlag erschienen ist. Das erste Band erscheint jetzt übrigens demnächst in einer verbesserten zweiten Auflage. Nun, das Ergebnis, was hier relevant ist, ist die Aussage, dass diese Raumzeit in Wahrheit gar nicht die wirkliche materielle Welt ist, sondern nur ein Unterraum. Dass die wirkliche Welt ein Hyperraum ist, aus sechs Dimensionen, dem diese vier Dimensionen der Raumzeit eingebettet sind. Zweitens, es gibt ein übergeordnetes Naturgesetz, was auch explizit hergeleitet wird, das sehr einfach ist. Sie können sich in irgendeinem Raum beliebig viele geometrische Gebilde vorstellen, die sich einfach in der Fantasie erzeugen. Nun konnte hier ein Auswahlprinzip hergeleitet werden, also ein Selektor, das heißt nämlich Auswähler, der auf irgendein geometrisches Gebilde einwirkt. Und wenn das Ergebnis dieser Einwirkung zu Null wird, dann liegt eine echte Struktur dieser Welt vor, die im Schnitt mit Raum und Zeit das ganze physikalische Geschehen ausmacht, das ihnen täglich entgegentritt. Wenn man nun diese Beziehung von vornherein mit Null identifiziert, dann trifft dieser Selektor, den wir deshalb den Weltselektor nennen, nur Strukturen dieser Welt, und zwar Elementarstrukturen. Das ist auch wichtig. Und das Dritte, es gibt vier Gruppen von Lösungsmannigfaltigkeiten. Wenn wir jetzt mal rückwärts anfangen, die vierte Gruppe beschreibt alle die atomaren Bausteine, also alle die Elementarteilchen, die elektrisch geladen sind. Die dritte Gruppe, die neutralen Elementarteilchen, wie zum Beispiel Neutronen und so weiter. Die zweite Gruppe beschreibt alles, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, also zum Beispiel elektromagnetische Wellen, Photonen, Licht und diesen ganzen Komplex. Während die erste Gruppe von Lösungen alle anderen Gruppen begleitet, aber nicht physikalisch interpretiert werden kann. Der Dr. Emde hat mir eine Interpretation angeboten, der selbst Mathematiker, er sagte, da die fünfte Weltdimension ausdeutbar ist als ein Maß der Organisation, ich nannte es auf Anregung von Frau Professor Konrad Martius, die entelechische oder entelechale Dimension. Und die sechste Weltdimension, die würde, die, also es wäre so, dass diese fünfte Weltdimension, oder die Struktur in dieser intellektuellen Dimension, sich immer wieder neu aktualisiert. Das nennen wir Menschen dann den Zeitablauf. Die Richtung, welche von den vielen Zeitmöglichkeiten zukünftig gewählt wird, wird aus der sechsten Weltdimension gesteuert, die natürlich nur so lange steuern kann, solange der Begriff Zeit definiert ist. Die Zeitspanne von einem Weltanfang bis zu einem Weltende nennen wir ein Äon. Und deshalb haben wir diese Dimension auch auf Anregung von Frau Konrad Martius die äonische Dimension genannt. Und nun sich diese erste Lösungsgruppe, das sind quantenhafte Terme jenseits von Raum und Zeit, die interpretierbar sind, wie Dr. Emde sagte, als entelechische Entitäten von Organisationspotenzen. Wenn sie nämlich herunterkommen und den physischen Raum schneiden, spannen sie negative Wahrscheinlichkeitsraster auf, und das sind Informationswahrscheinlichkeiten, also Anweisungen für irgendwelche Strukturen, die dann auch entstehen können. Das ist ein ganz interessantes Bild, was sich hier ergibt, aber nur dieses Letzte ist wirklich relevant. Und jetzt kann man die Frage stellen, wir können auf diese Weise eine Kosmologie schreiben, wir können Aussagen über den Anfang, das Eckereignis des Anfanges des Kosmos machen und über ein Endereignis. Und wir können über den Mikrokosmos sehr präzise Aussagen machen, die sich zu 100% in der Messtechnik wiederfinden. Wir können praktisch sämtliche kosmischen Elementargrößen wiedergeben, und zwar quantitativ richtig. Und das ist bereits mehrfach auch von fremder Seite überprüft worden. Das heißt, das Ganze funktioniert. Aber wir haben es hier mit einer Gesamtheit mathematisierbarer Dinge zu tun. Wir haben es mit quantitativen Gesetzmäßigkeiten zu tun. Und ich würde sagen, wir sollten jetzt diese Gesamtheit mathematischer Gesetze, mit denen wir die Welt der Materie beschreiben, den logischen Bereich der Physis nennen. Nun erhebt sich eine entscheidende Frage, die für unser Problem ganz wichtig ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist diese Physis nur ein für uns Menschen fassbarer Teilausschnitt einer übergeordneten Weltganzheit, die wir nicht kennen. Oder aber die Welt erschöpft sich in der Physis. Das heißt, ich kann zwei Sätze aussprechen. Ich kann sagen, A, die Physis ist der Teil einer übergeordneten Ganzheit der Welt, die uns unbekannt ist. B, das Gegenteil dieser Welt ist Physis und nichts als Physis, und was nicht mathematisierbar ist, existiert nicht in dieser Welt. Wichtig ist jetzt die Entscheidung, welcher der beiden Sätze entspricht, ist wahr. Nun wird der zweite Satz, diese Welt ist Physis und nichts als Physis, heute von den Massenmedien besonders gerne verbreitet. Aus Fairnessgründen sagen wir jetzt einmal, der Satz, die Welt ist Physis und nichts als Physis sei wahr. Dann kann man Physik betreiben, Chemie, alles Mögliche, Astrophysik, Astronomie, es geht wunderbar. Aber man muss ehrlichkeitshalber sagen, dass es auf mindestens einem Gestirn dieses Universums Materie gibt, die ganz einfach lebendig ist. Nämlich bei uns ist das der Fall. Nun können wir die Methoden der Physis auf die lebendige Substanz anwenden, verlieren uns dann allerdings in milliardenfachen Einzelheiten. Wir kommen aber bis an die Schaltstellen des Lebens, bis an diese Desoxyribonukleinsäure-Helix, die aus vier Molekülsorten besteht, den Nukleotiden, die nun in verschiedensten Sequenzen durch Phosphodiesterbrücken gebunden sind und dann quantenmechanisch einen komplementären Strang bilden, das bildet dann diese viel zitierte Doppelhelix. Und immer drei solche Gruppen, die man als ein Codon bezeichnet, wirken praktisch wie ein organischer Katalysator und machen dann irgendeine Reaktion möglich und irgendeine Synthese, die von selbst nicht läuft. Sodass also auf diesem DNS-Faden, der in einem solchen Code, in diesen Codon-Worten, der gesamte Bauplan des Lebewesens kodiert ist. ja, es werden hier eigentlich nur 6 Elemente des periodischen Systems verwendet. Was müsste eigentlich möglich sein, eine Theorie des Lebens in physischer, mathematischer Art zu machen? Nur vergisst man hier eins: Das ist noch kein Leben. Ich denke hier an Professor Vollmer in Köln, Karlsruhe, der das sagte, es gibt doch eine Schrift, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ja. Aber der sagt, im Grunde genommen hat es präbiontisches Leben nie gegeben. Es gibt wohl, nach meiner Meinung, Präbionten im Sinne nicht belebter Bausteine, beispielsweise Peptide, beispielsweise Nukleotide, auch DNS-Stränge, die mag es gegeben haben im Urmeer. Aber ein Protobiont, also ein erstes Lebewesen, setzt neben der DNS noch etwas anderes voraus, nämlich ein Protein. Und zwar ein Protein von, so viel ich weiß, ziemlich komplizierter Struktur, wahrscheinlich sogar in einer Quartärstruktur, das fähig ist, den Code von DNS-Stücken abzulesen und zu realisieren. Das heißt, es muss zu dem Lerngedächtnis der DNS noch eine Funktionsgruppe kommen, nämlich dieses Protein. Und nun ist der Protobiont als ein solches Wechselspiel aber logisch gesehen ein übergeordnetes System von logischen Sätzen. Während die 6 Atomsorten, die die Nukleotide und auch dieses Protein aufbauen, das ist Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und Phosphor, in ihren Valenzschalen die chemischen Prozesse möglich machen, ein ausgeklammertes, untergeordnetes logisches System. Nach dem immerhin exakt ableitbaren Gödel'schen Satz der Logik kann man zwar aus einem übergeordneten System logischer Sätze jeden Satz des untergeordneten Systems herleiten, aber sie können das Ganze nicht umkehren. Sie können niemals aus den logischen Sätzen des untergeordneten Systems solche des übergeordneten Systems herleiten. Denn hier tritt vor allem noch etwas auf, das nicht dem Transitivitätsaxiom genügt. Herr Senkowski hat aber ein bildschönes Modell gebracht, aber das will ich jetzt hier nicht bringen. Und zwar, wenn nämlich der Begriff der Organisation hier auftritt, in dem übergeordneten System logischer Sätze, ist das nicht unbedingt gesagt, dass man noch mathematisieren kann. Ich brauche also aufgrund dieser Durchleuchtung des elementaren Lebensprozesses eigentlich noch einen Bereich logischer Sätze, die ich nicht aus den quantifizierbaren Sätzen der Physik herleiten kann. Man kann diesen Bereich den Bereich des Bios nennen. Wenn ich aber sagen muss, diesen Gründen der Erfahrung. Wir haben noch einen Bereich logischer Sätze des Bios. Dann steht das im krassen Widerspruch zu meiner eingangs gemachten Behauptung, diese Welt ist physisch und nicht als physisch. Und dieser Widerspruch bedeutet, die Prämisse der Satz, die Welt ist physisch und nicht als physisch, ist ganz einfach falsch. Und nun kann man auf dieser Schlussweise, die man die Reductio ad absurdum nennt, weitermachen. Man kann jetzt zum Beispiel die Tatsache psychischer Verhaltensweisen hineinbringen, die sich nicht alle aus dem Bios herleiten lassen, logisch. Dann kann man noch von einem Bereich der Psyche sprechen und kann dann noch bei einer Betrachtung der Geistesgeschichte der Menschheit einen Mentalbereich ausloten, den man den Bereich des Pneuma nennen kann. Mir wäre es lieber, man würde es den Bereich Phronesis nennen, aber Pneuma hat sich so eingebürgert, das ist auch ein griffiges Wort. Aber weitere Bereiche können wir als Menschen nicht ausloten. Diese 3 zusätzlichen Bereiche sind offenbar weitere Teilbereiche der übergeordneten Ganzheit. Damit ist die Weltganzheit aber auch nicht erschöpft. Aber es genügt für unsere menschlichen Belange, diese 4 Bereiche, die Herr Resch, vorgestern war es, glaube ich, bereits diskutiert hat, nämlich die Bereiche der Physis, des Bios, der Psyche, des Pneumas zu berücksichtigen. Das genügt vollkommen für unsere Zwecke. Und ich möchte euch sagen, dass was Herr Resch uns hier gesagt hatte, kann man auf diese Weise auch logisch herleiten. Das bedeutet, dass diese Welt eben keineswegs nur Physis ist, sondern dass der erste Satz richtig ist. Die Physis ist ein Teilausschnitt aus der Ganzheit, aber die Bereiche Bios, Psyche und Pneuma ebenfalls. Nur wir können uns damit zufrieden geben. Nun, es kommt allerdings eine sehr große Schwierigkeit, jetzt müssen Grenzen überschritten werden. Denn ich sagte bereits, ich habe absichtlich die Naturbeschreibung mathematischer Art, die Beschreibung der Physis-Transzendenz Offenheit. Übrigens wird diese Transzendenzoffenheit bereits durch diese erste Lösungsmannigfaltigkeit, die jenseits von Raum und Zeit definiert ist, erzwungen. Das heißt, es ist nun völlig egal, wenn man in dieser Weise Naturforschung betreibt, dann wird man plötzlich vor der Tatsache stehen, dass eben eine Transzendenzoffenheit so oder so in der Sache der Natur selbst liegt. Und nun braucht man allerdings etwas, da will ich jetzt auch nicht explizit darauf eingehen, sondern auch zu weit führen. Man muss sich nämlich jetzt Gedanken machen, welche Denkstrukturen und welche logischen Strukturen eigentlich geeignet sind, die Kompetenzgrenze des Bereiches der Physis zu überschreiten, um in den Bereich des Bios vorzudringen, und dann die weiteren Transzendierungen, also Grenzüberschreitungen vom Bios in die Psyche, von der Psyche in den Bereich des Neumat-Mentalen durchzuführen. Ich habe hierüber schon lange Zeit gearbeitet und habe auch hier bei Imago Mundi erstmalig über diese Dinge referiert. Das Ganze ist im Rechtsverlag erschienen, in diesem nach meiner Auffassung ziemlich ledernen Büchlein Postmortale Zustände. Das scheint mir überhaupt seltsam zu sein. Um das Leben zu begreifen, muss man erst über den Tod Bescheid wissen. Aber das Buch ist eigentlich nur deshalb schwierig, weil ein neuer Begriffsapparat her musste. Einmal in Bezug auf diese Denkstrukturen, die die Transzendierung möglich machen, und dann aus der Sache selbst. Ich will da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Es ist so, dass hier Qualitäten ins Spiel kommen, die in Wechselbeziehungen stehen. Aber da ergibt sich nun folgendes Bild. Jeder dynamische Prozess in der Materie hat sozusagen jenseits der Raumzeit einen komplementären Prozess dieser ersten Lösungsmannigfaltigkeit. Der komplementär läuft hier aus der Komplementaritätsbegriff, ganz wichtig. Und wenn wir nun uns die dynamischen Prozesse des physischen Lebensvorganges betrachten, braucht man die gar nicht im Einzelnen zu kennen, das weiß ohnehin keiner. Es ist ohnehin bewundernswert, was heutzutage Physiologen und Internisten bereits wissen, trotz dieser Komplikationen und trotzdem ist eigentlich kein Prinzip, mit dem man das Ganze vereinfachen könnte. Aber die Transdynamik, und wenn Trans sich auf Raum und Zeit bezieht, in dem Hyperraum als Komplement zum Lebensprozess ist ein geschlossenes dynamisches System, das man nun mit diesen in postmortale Zustände angeführten, aber nur verbal beschriebenen Denkstrukturen erfassen kann. Nun muss ich da eins zu sagen, für die, die das Buch gerne lesen möchten oder gelesen haben. Bitte, man kommt dann zu einer Klassifikation von 5 Lebensstrukturen. Es liegt etwa eine Klassifikation der möglichen Lebewesen. Und ganz schlauer hat mir mal geschrieben, das wäre alles Unsinn, denn es gäbe ja so viele Übergangsformen, das ist richtig. Nein, das ist ja nur Schemata, die zur Veranschaulichung dienen, Schemata der jeweiligen Transdynamik, die möglich ist. Das hat also mit einer Klassifikation der Lebewesen oder etwa einer biologischen Taxonomie überhaupt nichts zu tun. Das nur zur Klarheit. Und nun kann man hier zeigen, dass menschliches Leben dadurch gekennzeichnet ist, dass hier, nannte die sogenannten Telekor-Systeme. Diese Telekor-Synthetien ein Manual bilden, dass das Komplement des physischen Körpers in diesem Hyperraum verbindet mit einer Mentalstruktur. Und das ist typisch für jeden Menschen hier diskutiert worden. Und wir haben es hier mit 16 solchen Synthokrisen zu tun, die man in 4 Blöcke aufteilen kann, die nun in den Schnittstellen mit dieser komplementären Struktur zum physischen Körper, dafür haben wir ein Synthesewort, die Ilkor-Struktur eingeführt, in den Schnittstellen haben sie sozusagen die Fenster zum psychischen Innenraum des Menschen. Und hier ist auch ein Einstieg leicht möglich. Es gibt ja jetzt 4 Komplexe, die man zusammenfassen kann. Zum Beispiel im einen sind alle diese Regungen und Strukturen einer Selbstentfaltung enthalten. In einem zweiten alles, was mit Selbsterhaltung zusammenhängt. Also diese beiden Viererkomplexe bilden sozusagen ein urtümliches Ego, das dann über die anderen beiden Komplexe urtümlich zu einem Altro greift, nämlich einmal diese ganzen Komplexe des Kapitativen und dieser Komplex, mit dem man so alles zusammenfassen kann, was mit Sexualität zusammenhängt. Und nun bilden sich hier zwei strukturelle Bögen aus. Einmal ein reiner Konservationsbogen und ein Evolutionsbogen. Das könnte übrigens auch in dieser Schrift Elementarprozess des Lebens für einen Rechtsverlauf nachsehen. Und zwar muss da dieser Konservationsbogen ist insofern sehr wichtig, weil Menschen von Grund ihres Körperbaus und ihrer Eigenschaft placentale Säuger zu sein, keine von selbst lebensfähigen Jungen in die Welt bringen. Die bedeuten ja, die Geburt eines Kindes bedeutet erstmal eine längere Pflege, das heißt, es muss ein Brutraum abgesteckt werden, zwar von, solange es Menschen gibt, das, weil er aus diesem Säugerstamm hervorgegangen zu sein scheint. Und nun, ja, ich höre gerade, dass ich wenig Zeit habe. Andererseits, weil der Mensch aufgrund seines Großhirns ein reines Evolutionswesen ist, natürlich dieser Evolutionsbogen immer dominant. Nicht wahr? Und alle Instanzen, die nun in dieser Transdynamik wirken, scheinen mir in Balancegleichgewichten zu sein, so dass immer eine Homöostase, diese völlige Balanceausgleich angestrebt wird. So sieht es nun offenbar aus bei einem gesunden Menschen. Und zwar pendeln nun diese verschiedenen Instanzen, für die es dann immer Antagonisten gibt, die pendeln dann immer um diese Homöostase herum. Das ist dann der gesunde Zustand. Nun können aber an dieser Struktur durch Fremdsteuerung gefährliche Defekte auftreten. Das scheint mir der einzige Grund zu sein, weshalb diese Grundbedingungen von Gesundheit und Lebenserhaltung nicht unbedingt erfüllt sind. So können zum Beispiel durch Fremdsteuerung kann der Kindheit dieser Konservationsbogen dominant gemacht werden, dann kommt es zu einer Deformation. Dann werden nämlich einmal der Evolutionstrieb dort stark sich entwickelt und die kapitativen Triebe, aber der Evolutionstrieb kann sich nicht richtig auslasten, weil das Du fehlt. Und das kann bedeuten, dass jetzt der Evolutionstrieb in reines Machtbestreben umschlägt und die kastativen Triebe in ein reines Besitzstreben, in eine Art Habgier. Es entsteht dann praktisch eine Deformation, die Erich Fromm als den Habentyp bezeichnet. Und ich habe das darüber auch in dem Buch Elementarprozess des Lebens im Schlussabsatz etwas geschrieben, ist da auch nachlesbar. Dann gibt es aber andererseits die Gleichgewichtsstörungen der Homöostase. Es kann sein, dass um dieses Lebenszentrum ein Toleranzbereich existiert in dieser Transstruktur und dass nun durch irgendwelche Umstände die eine Exzentrizität zwischen dem Instanzenbündel und seinem Antagonisten entsteht, die den Toleranzbereich verlässt. Dann entsteht, wie man es in der Gestalttherapie sagt, eine Gestalt, ein Bedürfnis und die ganze Strategie läuft dann darauf, das Bedürfnis zu erfüllen, um wieder in diesen Homöostasebereich hineinzugeraten. Da sich das Ganze aber in diesen Schnittstellen des Telekor-Manuals und der Ekor-Struktur vollzieht, hat man hier einen leichten Zugriff zu diesen Fenstern, kann hier auch eingreifen. Es könnte sein, dass diese relativ guten Erfolge der Gestalttherapie von dem Friedrich Perl darauf zurückgehen. Schade, dass er nicht mehr lebt. Ich habe das Gefühl, er wusste nämlich gar nicht, was er hier gemacht hat. Er hatte nur eben recht gute Erfolge und schnelle Therapieerfolge. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass solche Exzentrizitäten nicht mehr therapierbar sind, sondern, wie es in dieser Terminologie von postportale Zustände heißt, pleromorph werden. Dann wird diese Exzentrizität zu einer zeitlich stabilen und sich selber stabilisierenden Struktur, die Charakteristik des Verhaltens umorientiert. Nun können typische Orientierungen entstehen. Dieses Festwerden einer solchen Exzentrizität wollen wir eine Orientierung nennen. Beispielsweise,
und das sind pathologische Vorgänge, sie haben einerseits diese kräftigen Triebe, die fromm, die biophile Triebe des Eros nennt, die brauchen ihren Antagonisten, denn wenn die nun einfach auswuchern, ohne Antagonisten, dann würde das bedeuten, dass hier eine Wucherung entsteht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das in einer Art maniakalischem Zustand äußert, dem jede Realitätskontrolle fehlt. Das wäre ein pathologischer Zustand, der zur Orientierung werden kann. Wenn dagegen der Antagonist zu stark wird, ich meine, der Antagonist zu diesen biophilen Trieben des Eros muss bei oberflächlicher Betrachtung so aussehen wie ein Todestrieb. Das ist es natürlich nicht. Das ist der Antagonist, der jetzt steuern muss. Er soll das ganze, diese ganze Transdynamik ja wieder in die richtige entelechische Form zwingen. Wenn aber dieser Antagonist ausartet und die biophilen Triebe sehr schwach werden, dann kommt es wiederum zu einer Orientierung, die fromm die nekrophile Orientierung nennt, mit allen ihren Konsequenzen, die sich dann unter Umständen wie auch gesellschaftlich katastrophal auswirken, wenn eine bestimmte Zahl von Menschen mit dieser Orientierung nun irgendwo in einer Gesellschaft das Sagen hat. Dann finden wir weiter, das wären jetzt drei Strukturen, dann finden wir zum Beispiel gerade in den Archai ein solches Antagonistenpaar in Individualität und Soziabilität. Wenn jetzt die Soziabilität so schwach wird, dass gar kein Kontakt zum anderen Menschen da ist, und die Individualität würde ganz stark eine ganz egozentrische und konzentrische Orientierung machen, dann haben wir wieder einen abartigen Zustand, und das ist identisch mit der narzisstischen Orientierung, die Fromm ebenfalls diskutiert hat, wiederum mit all ihren Konsequenzen. Umgekehrt könnte die Soziabilität, obwohl das soziale Kontakt unvorstellbar wichtig ist, könnte derart ausarten, dass diese Individualität aufgegeben wird. Dann, das kann zum Beispiel nach meiner Auffassung, ich bin da gern bereit, das sofort zu korrigieren, wenn es falsch ist, muss ich überhaupt einschließen, dass ich hier manches sagen könnte, was vielleicht manchen psychologischen Erfahrungen nicht entspricht. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass eine nicht erfolgte Ablösung von der Mutterbeziehung unter Umständen zu diesen Auswuchern führen kann, dann wird nämlich in der Gesellschaft oder in irgendeiner Partei oder irgendeiner Institution die Ersatzmutter gesucht. Und dann haben wir eben mit diesem zu tun, was man als incestuöse Symbiose bezeichnen könnte. Und schließlich haben wir noch möglicherweise zum Beispiel in der Zeitlichkeit Menschen, kann es auch Orientierung geben, weil ich meine, Progressivität, Konservativismus und Regressivität sind eigentlich nur Verhaltensweisen bezogen auf Zeitprozesse, die dann und wann vernünftig sind, dann und dann nicht. Wenn es nun aber zum Ismus wird, also wenn man jetzt von progressiver Gesinnung spricht, unbedingt progressiv bleibt oder von konservativ regressiver Gesinnung, dann scheint mir ja auch eine solche Orientierung vorzuliegen, die natürlich zur Polarisation führen kann. Nun, wir erleben ja die Auswüchse immer wieder. Wenn, oder zum Beispiel im Bereich der Weltlichkeit. Da wird einer, der nun sich einer progressiven Gesinnung erfreut, natürlich immer versuchen, die Umgebung umzugestalten, immer neu abreißen, neu bauen. Und das ist an sich sehr, sehr falsch, denn zu Hause fühlt man sich erst, wenn man die Umgebung psychisch sozusagen belegt hat. Wenn man aber gerade, dass man damit fertig ist, sofort wieder alles umgemodelt bekommt und nun wird wieder eine neue Straße gebaut, ein neues Gebäude und das alte abgerissen, dann wird man niemals sich wirklich zu Hause fühlen, was wiederum zu Schäden führen kann. Das Gleiche kann passieren, wenn man überhaupt nichts mehr tut und alles verkommen lässt. Und sagt, ich meine, das ist alles wenig ausgewogen. Und da haben wir nun eigentlich neun Orientierungen von drei so kennengelernt. Und ich würde, weil die sich alle gesellschaftlich und auch politisch zum Teil sehr gefährlich auswirken können, möchte ich eigentlich vorschlagen, das von Erich Fromm definierte Verfallsyndrom zu erweitern. Auf diese neun strukturellen oder Antagonisten und falsche Orientierungen bedingten Strukturen, die sich eben aus diesen Transstrukturen der Transdynamik ablesen lassen, die in dem Buch Postmortale Zustände erwähnt werden. Ich meine, dieses erweiterte Verfallssyndrom, das in der ganzen Menschheit verbreitet ist, besonders von Europa leider ausgeht, das kann dazu führen, dass der Evolutionszweig, der wirklich gegangen wird, unter Umständen einen Katastrophenkurs führt. Ich habe darüber hier schon mal gesprochen, will das jetzt nicht wiederholen. Die Frage müsste jetzt sein, worauf geht eigentlich generell dieses Verfallssyndrom zurück? Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe den Eindruck, es liegt daran, dass der Mensch die freie Wahl hat. Er hat zwar ein humanes Gewissen, das von vornherein mitwächst. Und dieses humane Gewissen wird immer biophil orientiert sein. Und nun kann der Mensch immer die freie Wahl treffen. In sämtlichen Lebensbereichen. Er kann zum Beispiel die freie Wahl treffen, wie er sich selber erhält. Er kann sogar die Leitidee seines Lebens frei wählen. Und er kann auch zum Beispiel sexuelle Orientierung frei wählen. Das ist noch längst nichts Krankhaftes. Das sind lediglich die verschiedensten Orientierungen, die eigentlich in jedem Menschen stecken und alle ihre Funktion haben. Denn nichts in der lebendigen Natur hat nur eine einzige Funktion. Meist hat irgendeine Struktur 5, 6, 7, 10 verschiedene Funktionen, die alle ausgelastet werden müssen. Aber jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass durch Fremdsteuerungen das humane Gewissen schön säuberlich ausgebaut wird und so durch das autoritäre Gewissen der Hierarchie ersetzt, an die die Eltern glauben. Also beispielsweise, es wird dann so, dass das autoritäre Gewissen nur noch das durchlässt, was der betreffenden herrschenden Hierarchie nützt. Ich meine, das hört sich ein bisschen abstrakt an, aber das lernt man am besten an Beispielen. So zum Beispiel wird dieses autoritäre Gewissen, wo wie so ein System matrizenhafter Siebe, die zum Beispiel beim Tiefsieben benutzt werden, es fällt nur das durch, was für das betreffende System nützlich ist, alles andere wird abgestoßen. Und ich will hier ein Beispiel, die Zeit ist zu knapp, man kann da so lustige, nette Beispiele bringen. Aber jetzt, damit es nun dazu kommt, oder die Folge dieses autoritären Gewissens, wäre etwas anderes. Ich meine, wenn ich etwas von einem anderen Menschen lerne und ich nehme einfach das auf und glaube es, weil es der andere sagt, dann habe ich noch kein echtes Wissen. Ich habe jetzt erst ein vorläufiges Urteil, nämlich ein Vorurteil. So definiert der Dr. Leib zum Beispiel den Begriff des Vorurteils. Er schreibt, er wäre ganz entsetzt gewesen, als er mal überprüfte, was alles von dem, was er gelernt hat, eigentlich nur Vorurteile sind. Er sagte über 99%, also sie ist wahrscheinlich bei jedem anderen auch so. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Denn man kann das Vorurteil hinterfragen, logisch untersuchen oder erfahren. Und dann wird das Vorurteil zum echten Urteil und zum echten Wissen. Wenn aber jetzt ein autoritäres Gewissen eingepflanzt wird, dann wird alles geglaubt und als Vorurteil zementiert. Es wird, wie in postportale Zustände ausgedrückt wird, skleromorph. Das heißt, jetzt ist es nicht mehr korrigierbar. Es macht einen Teil der Persönlichkeit aus. Was ist das? Ja, ich muss jetzt leider gleich Schluss machen. Aber es wird dann ein Teil der Persönlichkeit und es bildet sich jetzt ein Ich-Ideal aus. Und das scheint mir das Gefährliche zu sein, denn jetzt wird nur noch wahrgenommen, was dieses System von Vorurteilen aufgrund des autoritären Gewissens festigt und bestätigt, alles andere wird abgewiesen und es muss als Kontrast zum Ich-Ideal ein Feindbild her. Sehen Sie, und nun muss es unweigerlich im Laufe des Lebens zu Konflikten kommen mit der Umwelt, gestärkt durch das Feindbild, und die Folge davon können nun wieder diese Komponenten des Verfallssyndroms sein. Und dann habe ich den Eindruck, meine Damen und Herren, wenn wir Grundbedingungen für Gesundheit und Lebensentfaltung des Menschen schaffen wollen, dann müssen wir hier ansetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass das von Natur aus mitgelieferte humane Gewissen gepflegt wird, dass alles hinterfragt wird und niemals eine solche Fixierung an irgendeiner Einrichtung zustande kommt, die letztlich als Machtstruktur dann ihre Eigengerechtigkeit entwickelt. Und wenn wir das erreichen können, ist sehr, sehr viel getan. Allerdings setzt das Ganze, ich weiß, das macht gegen ihre Moral gehen, eine obere Bevölkerungsdichte voraus. Denn wenn die Bevölkerungsdichte ständig steigt, wir vor 10 Jahren sprach ich schon mal über ein ähnliches Thema, da hatten wir 4 Milliarden Einwohner, jetzt 5 Milliarden. Wenn die weiter steigt, dann werden die hierarchischen Strukturen immer härter werden. Und die ihrerseits werden dafür sorgen, dass die Bevölkerungsdichte weiter steigt. Ja? Und wenn wir 8 Milliarden Menschen haben, dann wird mir jetzt schon Angst und Bange, 8 Milliarden können wir nicht mehr ernähren. Wir sollten uns doch keine Illusionen machen, dass durch die Lebensmittelüberschüsse hier bei uns, das ist ein ganz kleiner Bereich, bereits heute hungern viele Menschen, Brot für die Welt nützt auch nichts, wenn das an 9 Monate später wieder neue Geburtenstufen hat. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann werden wir diesen Todeskreis, einmal Deformation, Geburtenüberschüsse, Verstärkung der Hierarchie, neue Geburt, wir werden das in den Griff bekommen, dann wird es in ganz kurzer Zeit in einen Katastrophenkurs kommen. Und der dann wahrscheinlich das Ende dieser ganzen Gattung bedingt, das aber selbst verschuldet ist. Deswegen mein Anliegen, achten Sie bitte, oder betrachten Sie einmal völlig unvoreingenommen, ohne Vorurteil, die Frage, was ist humaner? Menschen auf Warteliste zu setzen, das heißt nicht alle sofort in die Welt zu bringen, sondern nacheinander, oder für eine Übervölkerung zu sorgen, natürlich dann immer, ja, die Familie muss da sein, das sollte ja auch, ja, aber die dann dazu führt, dass und da frage ich mich, wo bleibt die christliche Moral, wo bleibt die christliche Familie, wenn sich die Leute aus Not nachher gegenseitig schlachten, um Eiweiß zu bekommen. Und das ist die Frage, die man unvoreingenommen einmal prüfen sollte, was ist hier eigentlich humaner und vernünftiger? Das betrifft übrigens weniger unseren Lebensraum als vielmehr solche Räume, bei denen die Sozialverhältnisse derart schlecht sind, dass man Kinder regelrecht produzieren muss, um eine Altersversorgung zu haben. Ich habe von Arabern gehört, die bei mir wohnten. Ne? Aber wichtig ist, dass man diesen tödlichen Kreis durchbricht, und das kann man psychologisch machen, indem man dafür sorgt, dass bei möglichst wenig Menschen, die nachwachsen, dieses Verfallssyndrom sich ausbildet. Und da können wir alles zu beitragen. Und das wäre eigentlich mein Anliegen an Sie, sich das einmal ganz genau und unvoreingenommen vorurteilsfrei zu durchdenken. Im Übrigen danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Zeit ist jetzt abgelaufen.